Die grundsätzliche Frage ist doch genau die, ist es wahrscheinlicher, wenn alle Berufsverbände das fordern, dann diesen Sitz oder die Sitze zu bekommen? Oder ist es wahrscheinlicher, wenn jeder selbst rumwurschtelt, am Ende einen Sitz zu bekommen? Aus meiner Sicht ist es völlig klar, dass man alle anderen Dinge über Bord zu werfen hat. Die große Frage stellt sich, können das die entsprechenden Personen, die Führenden der jeweiligen Verbände, können die da über ihren eigenen Schatten springen oder können sie das nicht?
UP Podcast. Nachgefragt.
Hallo, es ist UP Podcast Zeit und wir begrüßen dich ganz herzlich. Hebammen und Pflege sollen künftig politisch mehr Mitspracherecht bei der Gestaltung von Richtlinien bekommen. So sieht es der Entwurf für das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz vor, den die Berliner Regierung im Mai beschlossen hat. Heilmittelerbringerinnen sind darin nicht berücksichtigt. Das könnte man aktuell aber noch ändern und deswegen interessiert uns die Meinung der Berufsverbände. In der letzten Folge haben wir mit Christiane Sauter-Müller von Logo Deutschland gesprochen und dieses Mal erläutert Christine Donner, Geschäftsführerin des Bundesverbands für ErgotherapeutInnen in Deutschland, ihre Sicht der Dinge. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom UP Podcast. Ich bin Ralf Buchner und heute geht's nochmal um das Thema Vertretung von nichtärztlichen Berufen im gemeinsamen Bundesausschuss. Und ich freue mich, dass Christine Donner heute sich dazu geschaltet hat. Christine, hallo.
Hallo Ralf, grüß dich.
Christine, du bist der geschäftsführende Vorstand vom BED. Übersetz mal kurz BED bitte für uns.
Gerne, das ist der Bundesverband für Ergotherapeutinnen in Deutschland.
Und ihr seid ein maßgeblicher Verband für den Fachbereich der Ergotherapeuten. Ihr verhandelt Verträge und so weiter und so fort. Und deswegen bist du auch die richtige Ansprechpartnerin. Und Hintergrund ist, dass Lauterbach ja gerade einen Gesetzesentwurf eingebracht hat. Der ist auch bei der Sommerpause vom Kabinett eingebracht worden in das gesetzgeberische Verfahren. Und in diesem Gesetzesentwurf steht drin, dass in Zukunft Pflegekräfte und Hebammen im gemeinsamen Bundesausschuss nicht nur Stellung nehmen können, was praktisch alle können, sondern die können in Zukunft mitberaten, können mit Anträge stellen. Die Pflegeleute sollen sogar Geld dafür kriegen, dass sie im gemeinsamen Bundesausschuss ernsthafte Arbeit machen, strukturierende Arbeit. Wie findest du das? Ist das ein Fortschritt?
Also ich halte es definitiv für einen Fortschritt. Der gemeinsame Bundesausschuss wird nicht umsonst als der kleine Gesetzgeber bezeichnet, der den Rahmen, den das Sozialgesetzbuch Nummer 5 für die Krankenkassen übergeordnet festlegt, in einzelne kleine Häppchen sozusagen im Detail ausgestaltet. Das heißt, eine große Macht dort über die Institutionen, die im gemeinsamen Bundesausschuss entscheiden. Und das muss man sich natürlich klar machen. Auch die Heilmittelrichtlinie wird ja entsprechend vom gemeinsamen Bundesausschuss verabschiedet und auch immer fortwährend aktualisiert. Diese ganzen Diskussionen werden bis heute ohne die Beteiligung der Heilmittelerbringenden durchgeführt. Von daher bin ich sehr dankbar, dass endlich jetzt angefangen wird mit Pflege und mit den Hebammen. Wir sind auf der anderen Seite aber natürlich auch, das muss ich schon sagen, enttäuscht, weil eben der Koalitionsvertrag sehr deutlich gemacht hat, dass mit der Erweiterung des gemeinsamen Bundesausschusses in den Beteiligungsrechten die Stärkung auch der Heilmittelerbringenden hervorgehen soll. Man hat sehr bewusst von allen weiteren Berufsgruppen gesprochen und das findet sich leider in der Umsetzung hier nicht wieder. Jetzt wird Pflege vorgezogen mit dem sehr seichten Argument, naja, man hätte ja quasi unterschiedliche Stimmen im Heilmittelbereich und deswegen könne man jetzt diesen Schritt noch nicht gehen. Das halte ich für vorgeschoben und für schlichtweg blanken Unsinn, wo ein Wille da eben auch entsprechend ein Weg. Und wer natürlich nicht will, der findet immer Gründe.
Also nochmal zurück. Also erstens, du findest es gut, dass die Pflegekräfte die Hebammen mitmischen können.
Ja.
Und die dürfen dort mitmischen, wenn man den Gesetzestext dann genau liest, wo ihre Berufsausübung betroffen ist.
Und das genau,
ist
ja wo die Belange berührt genau. werden. Genau.
Genau. Und das haben wir ja im Heilmittelbereich, hast du ja eben schon gut erklärt, dass der Heilmittelkatalog sozusagen regelt, wie Heilmittel Deutschland verordnet werden, die zulasten der GKV abgerechnet werden können. Und da kannst du Stellung nehmen. Hast du schon mal Stellung genommen zu einer Heilmittelrichtlinienentwurf?
Ja, natürlich. Das machen wir auch seit vielen Jahren.
Ändert das was?
Ja, also wir haben allein schon ein folgendes Problem, Ralf. Und das ist, Stellungnahme kann man ja nur dann auf das nehmen, was in den Unterausschüssen des GBAs schon als richtig und wichtig und sinnvoll erachtet wurde, was da anzupassen ist. Das heißt, man hat nur diesen schmalen Grat von dem, was da schon beschlossen wurde, das darf man dann noch kommentieren. Mhm. Das heißt, dass wir überhaupt zu einem mini kleinen Teil nur Einfluss nehmen können. Denn wir hätten natürlich als Interessensvertreter der Heilmittelerbringenden, wo auch die Ergotherapie zugehört, ganz andere Themen, die wir dort mit hineinbringen würden. Also allein aufgrund dessen ist dieses alleinige Stellungnahmerecht dazu schon deutlich zahnloser als eine Beteiligung, eine unmittelbare Beteiligung im GBA, weil man da eigene Themen setzen kann. Das halte ich für einen der relevanten Punkte.
Okay, wir stellen fest, Stellungnahmerecht und Beteiligung sind zwei Paar Schuhe, weil Stellung nehmen kann man nur auf das, was vorgegeben ist in der Struktur, aber man kann keinen Einfluss auf die Struktur nehmen.
Genau.
Und natürlich arbeiten da Leute an dieser Richtlinie und an der Struktur der Richtlinie, die letztendlich keine Ahnung haben, wie Heilmittel dann wirklich draußen auch gelebt und umgesetzt wird. Diese Beteiligungsgeschichte, die scheitert ja daran, dass die Heilmittelerbringer gar nicht vertreten sind im GBA. Die bekommen die Pflegeleute sogar Geld dafür, dass sie sich da beteiligen können. Also die kriegen richtig so eine Stabsstelle und so weiter. Die haben auch schon Geld gekriegt, damit sie sich als Pflege irgendwie strukturieren, bundeseinheitlich.
Genau, über den Deutschen Pflegerat ist das ja passiert.
Ja, genau. Die Frage, die ich mir so immer stelle, wieso kriegt die Pflege das hin, dafür Geld zu kriegen und sich zu strukturieren? Und im Heilmittelbereich, also selbst in eurem kleinen Ergotherapiebereich, kriegt ihr es nur mit Mühe hin, euch als Gesamtpaket aufzustellen. Ich habe mit der Christine Vogler neulich mal ein Thema gehabt und habe sie gefragt, wie kann das angehen, dass ihr euch da einig werdet? Das sehe ich im Heilmittelbereich so gar nicht. Und dann hat sie gesagt, naja, man muss sozusagen die Flughöhe, also sie hat das anders formuliert, aber sie hat so gesagt, naja, wir müssen gucken, dass wir bei den gemeinsamen Geschichten auf einer strategischen Ebene uns einig werden und dann können wir operativ auch unterschiedlicher Meinung sein. Da frage ich mich, dass die Pflegeleute es hingekriegt haben, sich auf eine zentrale Position zu einigen, auf den Deutschen Pflegerat und dann auch auf eine Kollegin, die den Deutschen Pflegerat vertritt. Könnte das ein Grund dafür sein, dass die Pflegekräfte da jetzt im GBA vertreten sind und die Heilmittelerbringer nicht?
Also ich halte das für vorgeschoben. Die Argumentation von Frau Vogler ist völlig richtig. Also das wäre baugleich im Heilmittelbereich auch so zu sehen. Mhm. Jetzt muss man sagen, und das wirst du ja selber als berufspolitisch sehr mit offenen Augen durch die Gegend laufender Mensch genauso gesehen haben, dass mit der Regierungsübernahme durch die Ampel der Gesundheitsminister Lauterbach ein völlig anderes Zepter schwingt sozusagen, als das Spahn zuvor gemacht hat. Der hat einen sehr starken Fokus, also Lauterbach jetzt, auf das Thema Pflege und Krankenhäuser gelegt. Und das sieht man natürlich in dieser Legislatur. Und deshalb ist es schlichtweg eine vorgeschobene, schwache Argumentation zu sagen, ja, die Heilmittelerbringer sind deshalb nicht dabei, weil die sich mal wieder nicht einig sind. Hoffentlich sind sie sich nicht einig. Das ist in einer Demokratie immer ein gutes Zeichen dafür, dass die Demokratie funktioniert. Von daher sind Dissensen in bestimmten Themen immer gut. Allerdings hat auch der Deutsche Pflegerat sich jetzt ja nicht ohne Knarren und Knacken sozusagen gefunden, sondern da brauchte es schon strukturelle Hilfe über die entsprechende Politik, die da gemacht worden ist. Und das hätten wir uns auch gewünscht und erwartet, so wie es eben auch im Koalitionsvertrag der Ampel drin stand, dass das eben nicht nur für die Pflege galt. Ich persönlich würde Folgendes einschätzen, das haben wir ja auch bei der Modernisierung der Berufsgesetze, dass schlichtweg das Bundesministerium für Gesundheit nicht genug mit adäquatem Personal besetzt ist und aufgrund dessen diese Dinge nacheinander abgearbeitet werden müssen. Und das ist letzten Endes der Hintergrund. Und das will man aber natürlich öffentlich ungern zugeben.
Du hast ja jetzt gesagt, hey, die Politiker sind schuld. Also die Politik macht das Vermurkstes. Da können wir gar nichts dafür. Wir sind nicht als Berufsgruppe in der Lage, uns selbst zu organisieren. Wir brauchen Unterstützung von außen. Und dann hast du das sozusagen abgemildert mit dem Hinweis, dass es bei der Pflege ja auch Unterstützung gegeben hat.
Ja, aber das habe ich nicht zwingend unmittelbar so gesagt.
Hörte sich so an. Aber jetzt ist natürlich die Frage, bei den Hebammen hat sowas nicht gegeben. Die Hebammen sind jetzt auch drin. Die Hebammen haben einen unglaublich hohen Organisationsgrad. Ich glaube, die sind bei über 90%. Im Heilmittelbereich sind wir bei ungefähr 30% overall, wenn man die Berufsträger nimmt als Basis, und die muss man ja nehmen. Die Preisfrage, die sich jetzt also stellt, wieso dürfen jetzt die Hebammen mitspielen und die Heilmittelerbringer nicht?
Genau, das ist wahrscheinlich genau diesen Strukturen geschuldet. Ich mag noch zwei Sätze dazu sagen. Also ich habe nicht gesagt, weil wir keine politische Unterstützung bekommen, deswegen hat das hier noch nicht funktioniert. Okay. Sondern es braucht schon den politischen Willen, Dinge voranzutreiben. Und wenn man eben zum Beispiel nur den unparteiischen Hecken fragt, dann tut er so, das gilt für die Politik ganz genauso. Es ist ja so, dass die Ampel sehr genau um die Strukturen weiß, das kennen die seit vielen Jahren, auch die Oppositionsparteien. Und von daher wüssten sie auch, welche wenigen strukturbegleitenden Maßnahmen an sich nur notwendig wären. Das heißt aber natürlich nicht, dass es nicht auch einen eigenen Auftrag sozusagen gibt, und das gilt für alle Heilmittelverbände. Mhm. dass genau das, was Frau Vogler sagt, das Strategische, und da aus meiner Sicht gibt es bei vielen Berufsverbänden noch viel Luft nach oben, zu unterscheiden. Mag ich die Person aus einem anderen Verband oder tue ich das nicht? Finde ich organisationstechnisch oder strategisch alles gut, was der Wettbewerbsverband tut oder nicht? Und dann den übergeordneten Blick zu bekommen, ist es strategisch nicht sinnvoller? Ist die Wahrscheinlichkeit nicht bedeutend größer, wenn alle strategisch den Sitz präferieren, auch mit einem zumindest geeinten Vorschlag zu kommen? Ja, wir wollen einen entsprechenden Sitz. Und wie gestalten wir den aus? Wir sehen eben nicht einen Sitz, weil die Heilmittelerbringenden sind nicht die Heilmittelerbringenden, sondern Ergos sind eine völlig andere Berufsgruppe wie die Physios und wie die Sprachtherapierenden. Also das vielleicht mal so als Überbau, weil okay, ich will also nicht die Verantwortung auf die Politik schieben und sagen, oh, die. Okay. Aber warum sind wir noch nicht im GBA? Weil hier der Fokus auf der Pflege liegt und auf entsprechenden Hebammen, die man mal eben so mitgenommen hat.
Du hast neulich einen Termin gehabt, wo auch die bei Hecken dabei war. Und Hecken hat gesagt, oh, Heilmittel könnt ihr vergessen. Das sind viel zu viele Leute, die da rumkrebsen. Ich habe keinen Bock auf 19 Verbände, die mir da in die Suppe spucken wollen. Das ist organisatorisch einfach nicht zu lösen. Müsst ihr euch erstmal einig werden. Und dann hast du weiter ausgewählt und hast gesagt, ist ja auch nicht mit einem Sitz getan, sondern als Ergotherapeutin habe ich andere Anforderungen als Physiotherapeutin, als Podologin, als Logopädin. Ja. Was natürlich fachlich, inhaltlich stimmt, aber ich würde mal vermuten, wenn ich jetzt in den ärztlichen Bereich reingehen würde und würde da die Frage stellen, hey Leute, wie sieht's denn aus hier? Reicht es, wenn euch ein Arzt vertritt? Dann würden die ähnlich argumentieren und trotzdem werden die natürlich nur von einem Arzt vertreten. Also wenn die Ärzte das hinkriegen, also da gibt's die Bundesärztekammer und die KBV als Vertreterin der Kassenzulassungsleute. Das war's, mehr haben die nicht.
Also ja, das ist richtig, Ralf, aber aus meiner Sicht hinkt der Vergleich. Mhm. Aus dem Grund, weil die Basis aller Ärzte ist quasi der ärztliche Beruf. Das ist alles identisch. Mhm. Im Heilmittelbereich über die einzelnen Berufe, die ja nur systemisch, die sind ja ganz systemisch zusammengeführt worden unter diesem Subbegriff. Das ist ein technischer Subbegriff. Das ist kein Begriff wie die Therapierenden, wie die Ärztinnen und Ärzte. Das ist nicht gleichzusetzen, sondern die grundständischen Inhalte, die in den Ausbildungen vermittelt werden, sind eben nicht identisch. Du hast in der Regel immer eine Arztausbildung und dann kommen eben entsprechend die Arztfachausbildungen, je nachdem, welchen Schwerpunkt man wählen will, dazu. Das ist im therapeutischen Bereich anders. Wenn ich eine logopädische Ausbildung mache, dann weiß ich gar nichts von der ergotherapeutischen Ausbildung. Wenn ich eine Physio-Ausbildung mache, weiß ich gar nichts über die logopädische Ausbildung etc. Also allein aus diesem Grund, aus meiner Sicht, kann man das eben nicht so über einen Kamm scheren und sagen, die Ärzte werden ja auch nur durch einen Sitz, in Anführungszeichen, es sind ja auch mehrere, ist nur stimmtechnisch anders aufgeteilt.
Okay, wenn wir jetzt mal wieder diese strategische Perspektive einnehmen, dann geht es ja eigentlich gar nicht um primär fachliche Inhalte, sondern es geht ja eigentlich um Versorgungsaspekte. Das heißt, es geht gar nicht um jetzt spezifisch ergotherapeutisch und spezifisch physiotherapeutisch oder logopädisch oder podologisch, sondern es geht ja eigentlich darum, welche Rolle spielen Heilmittelerbringer in diesem Gesundheitswesen? Also eigentlich ist es eine systemische Frage, oder?
Nee, sehe ich nicht. Also gerade die Heilmittelrichtlinie ist ja hochspezifisch, was die fachliche Ausübung anbetrifft.
Aber nur, weil die Struktur von jemandem gemacht wird, der gar nichts macht. Im Endeffekt ist es, also wenn ich mir das angucke, wenn ich einen Schlaganfall habe, dann kann ich als Arzt nicht nach Schlaganfall suchen und dann werden mir alle Therapieoptionen angezeigt, die es von Ergotherapeuten, Logopäden, Podologen und Physiotherapeuten gibt, sondern ich muss hingehen und sagen, Schlaganfall bei Physiotherapie, Schlaganfall mit Ergotherapie, das ist eine völlig unsinnige Sichtweise. Eigentlich würde es ja darum gehen, was können Heilmittelerbringer beitragen dazu, Schlaganfallpatienten gut zu versorgen oder nicht?
Ja, natürlich, das ist richtig. Dennoch hat das viel mit der Ausübung des Berufes zu tun. Weil, wenn es um die Diskussion und die Frage geht, wie können wir die therapeutische Versorgung über diese Berufsgruppen, die so quasi unter diesem Subbegriff zusammengefasst worden sind, bestmöglich in Deutschland umsetzen, geht es extremst schnell ins Fachliche, weil die Bedarfe, was brauche ich quasi an Umfeld, an Umgebung, an Möglichkeiten, an Kompetenzen, wie sollte das bestmöglich von den Strukturen her sein, dass ich meine, die Kompetenzen, die ich als Therapierender habe, auch bestmöglich am Patienten anbringen kann. Und da haben sehr wohl, wenn du mit den einzelnen quasi Berufsvertretern im fachlichen Bereich, wenn du mit Ergos redest und wenn du mit Logos redest, ich stehe ja im extremst engen Austausch mit unseren Teams, aber auch mit den einzelnen Therapierenden. Und wenn du die befragst und dann eben über den Tellerrand rüber guckst, das sind die grundsätzlichen Vorstellungen und Notwendigkeiten. Was brauche ich, um meinen Beruf wirklich so auszuüben, dass das Maximum an Unterstützung beim Patienten ankommt, extrem stark differiert. Also sowohl der strukturelle im Vergleich aus meiner Sicht hinkt, als auch der Fokus, naja, aber es geht ja um Versorgung und das hat ja mit der einzelnen Ausübung des Berufes nichts zu tun. Doch, das hat quasi extrem viel mit der Ausübung des Berufes zu tun. Das sehe ich überhaupt nicht. Der Punkt aus meiner Sicht, was jetzt sinnvoll wäre, gerade aufgrund dessen, was wir da gerade haben. Punkt Nummer eins, es muss mehr Druck selber an die Politik, was die Akzeptanz des gemeinsamen Bundesausschusses generell anbetrifft. Ne, du kennst ja die Diskussion seit vielen Jahren. Ist der gemeinsame Bundesausschuss überhaupt legitimiert für andere, die gar nicht vertreten sind, Richtlinien zu erlassen? Und es ist schon ziemlich eindeutig anhand der Gutachten, es gab ja drei Gutachten dort im Auftrage vom Gesundheitsministerium, auch noch quasi in der Zeit weit vor Lauterbach. Das ist also seit vielen Jahren klar, im Tenor der zwei zumindest dieser drei Gutachten, dass auf jeden Fall klar ist, nein, es gibt keine Legitimation. Das bedeutet, als Auftrag für den Gesetzgeber und dementsprechend auch für die Politik und dementsprechend die Ampel, die gerade die Regierung stellt, dass hier nachzubessern ist. So, dieser Druck, der muss zum einen jetzt von den Heilmittelerbringern, insbesondere der Verbände, weiter aufgebaut werden, zu sagen, hier, jetzt muss dieser Sitz auch entsprechend kommen. Ihr könnt jetzt nicht bis zum St.-Nimmerleins-Tag warten, Punkt Nummer eins.
Halt. Deine Forderung, dieser Sitz muss jetzt kommen. Du hast ja gerade gesagt, das müssen dann 4 oder 5 Sitze sein.
Ja, wenn ich von Sitz spreche, habe ich jetzt quasi einfach nur subsumiert. Dann Punkt Nummer zwei ist entsprechend, dass die Zeit von den Berufsverbänden jetzt genutzt werden muss, sich selber zusammenzuraufen und einen konkreten Vorschlag, wenn möglich, schon zu erarbeiten, um eben da die Politik auch einfacher mitzunehmen, weil warum soll die Politik immer alles selber erfinden? Es macht auch Sinn, dass die Betroffenen selbst einen Vorschlag machen. Und diese Diskussion, Ralf, inwiefern sind denn jetzt Ergo und Physio, inwiefern haben sie Schnittpunkte und wie groß sind diese Schnittpunkte überhaupt? Das muss innerhalb dieser Diskussion stattfinden. Und dann muss man entsprechend möglichst eine Lösung präferieren, die genau das zum Tenor hat, was Frau Vogler gesagt hat, nämlich das strategisch Übergeordnete. Also die grundsätzliche Frage, die sich jetzt alle Berufsverbände im Heilmittelbereich stellen müssen, ist doch genau die: Sind wir in der Lage, über das, ich mag jemand persönlich nicht oder ich habe ein Problem mit dem seiner Zielsetzung oder dem seiner Art, wie er etwas tut, hinzu, ist es strategisch wahrscheinlicher, wenn wir gemeinsam zumindest irgendwie miteinander anfangen zu diskutieren, ist es wahrscheinlicher, wenn alle Berufsverbände das fordern, dann diesen Sitz oder die Sitze, je nachdem, wie man das jetzt definieren will, zu bekommen? Oder ist es wahrscheinlicher, wenn jeder selbst rumwurschtelt, am Ende einen Sitz zu bekommen? Wenn man sich diese strategische Frage beantwortet, aus meiner Sicht ist es völlig klar, dass man alle anderen Dinge über Bord zu werfen hat. Und jedes einzelne Mitglied eines jeden Verbandes kann dazu natürlich beitragen.
Okay, du hast gerade meines Erachtens einen Widerspruch formuliert. Du hast nämlich einer gesagt, hier der GBA ist gar nicht legitimiert. Und du sagst, wenn wir Sitze kriegen, dann wäre er legitimiert. Aber nun ist das Sitzverteilen, wenn du sagst, okay, der GBA ist aufgrund von Gutachten, also man kann ja diese Rechtsauffassung teilen, das ist durchaus nachvollziehbar. Der GBA ist gar nicht legitimiert, dann sägst du ja sozusagen an dem Selbstverständnis des GBAs, der sich so sieht, dass er vertretungsberechtigt ist. Ist es strategisch schlau, die Institution anzugreifen, in die man dann auch hinterher rein will? Das hört sich ein bisschen wie ein Widerspruch an.
Ist definitiv nicht der Fall, weil ohne diese Diskussion über die Legitimation des GBAs wäre niemals die Pflege reingekommen, niemals die Hebammen reingekommen und gäbe es die Diskussion über die Heilmittelerbringenden nicht. Wenn du dir überlegst, wann haben die jeweiligen Berufsverbände oder einzelne Berufsverbände angefangen zu sagen, wir fordern einen Sitz im GBA in Verbindung genau mit dieser Legitimationsfrage. Natürlich führt das dann, wie man ja sieht, zu einem politischen Handeln. Nicht zuletzt eben, weil aufgrund dessen diese Gutachten überhaupt in Auftrag gegeben worden sind. Wenn man kein Problem erkennt, Ralf, kann man es ja auch nicht lösen.
Ich glaube, du malst da eine Ursache-Wirkungskette auf, die ich anders interpretieren würde, aber das ist ja okay. Da kann man ja auch unterschiedlicher Meinung sein, warum das so ist.
Wir haben ja, wir beide also, haben ja quasi häufig unterschiedlich differierende Meinungen, aber das macht es ja auch spannend, sonst wäre ja so ein Gespräch auch langweilig.
Ja, genau. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt war, dass du gesagt hast, hey, alle Verbände müssen ja mal zusammenkommen. Wir haben ja noch den SHV. der ja sozusagen in seinem Namen trägt, er sei der Spitzenverband. Wir sind uns wahrscheinlich einig darüber, dass der nicht der Spitzenverband ist oder dass er zumindest seine Rolle da nicht so richtig wahrnehmen kann, weil er eben nicht alle Verbände vertritt. Was wäre denn jetzt ein Szenario? Wie können wir dann zu einer Lösung kommen? Also könntest du dir vorstellen, dass der SHV jetzt seine Satzung so ändert, dass alle maßgeblichen Verbände automatisch immer Mitglied im SHV sind und man da dann sozusagen eine Plattform findet? Denn das ist ja unser Hauptproblem. Wir haben gar keine Plattform, auf der eine Diskussion, wie du sie gerade angeregt hast, stattfinden kann, sondern wir sind ja immer sozusagen in kleinen Gruppen unterwegs. Also das wäre so die Frage, wäre das eine Lösung, dass man den SAV so aufdröselt, dass er dann auch wirklich ein Spitzenverband ist?
Das Thema Spitzenverband ist aus diesem Grund alleine schon strittig, weil gemeinhin ist es so, dass der Titel sozusagen, die Betitelung eines Spitzenverbandes immer aus politischer Ebene heraus passiert. Das heißt, der Staat weist einem Verband, ja, das ist wichtig für die Beantwortung meiner Frage, deswegen sage ich.
Ja, okay, aber das ist
weil
natürlich.
Wir hätten, wenn es staatlich vergeben worden wäre, wie in den anderen Bereichen ja quasi historisch die Basis der Spitzenverbände quasi aus der Historie heraus genauso entstanden ist, weil die Politik Macht sozusagen abgegeben hat und die zugewiesen hat an einen bestimmten Verband und den quasi dann legitimiert hat als Spitzenverband. Das ist total wichtig in der Beantwortung dieser Frage. So, da das aber ja nicht der Fall ist, sagst du, naja, da gibt's ja jetzt keine Plattform. Aber ganz ehrlich, nur weil es keine Plattform gibt, die ganzen Vertreter der Verbände, die kennen sich ja, die treffen sich auch alle regelmäßig. Das heißt, eine Plattform ist total schnell geschaffen, wenn nämlich einer die Initiative ergreift. Und das kann natürlich, um quasi das Beispiel da von dir aufzugreifen, natürlich ein Weg sein, dass ein Verband oder ein Verbandszusammenschluss, und so würde ich quasi die SHV bezeichnen, weil nichts anderes ist es ja letzten Endes, ein Zusammenschluss von Verbänden, von einzelnen Verbänden, die anderen Verbände zum Beispiel einfach offen einlädt und sagt, hier, lass mal einfach über den gemeinsamen Bundesausschuss und über seine Legitimation und Lösungswege sprechen. Sofort werden wir dabei, fänden wir großartig. Vielleicht, hoffentlich, kommt ja auch so ein Vorstoß. Wir würden das auf jeden Fall sehr begrüßen.
Ja, okay, sehr schön. Gibt es denn aktuell jetzt schon irgendwelche Besprechungen zwischen den Verbänden, wie man jetzt mit der Situation umgeht, dass man ja eigentlich hier theoretisch dieses Gesetzgebungsverfahren nochmal nachbessern könnte im gesetzgeberischen Verfahren? Gibt es da Abstimmungen schon?
Nein, die gibt's nicht und aus meiner Sicht auch aus gutem Grund. Ich halte es nicht für sinnvoll, Energie in etwas zu verschwenden, wo schon klar ist, dass es hier zu keinen Änderungen mehr kommen wird. Es gibt also quasi eine klare Botschaft, dass trotz der Stellungnahmen, die natürlich da kommen werden, das heißt nicht, dass man es unkommentiert lässt, dennoch ist die Wahrscheinlichkeit, ich sage jetzt mal unter 10%, dass hier noch relevant, was nachgebessert wird. Warum, hatte ich dir ja schon gesagt, weil das BMG personell gar nicht so besetzt ist, dass sie das jetzt auch noch eben wuppen könnten. Das ginge nur maximal tatsächlich, wenn die Verbände sich kurzfristig einig werden würden. Aus meiner Sicht ist das ein Prozess, den sollte man nicht übers Knie brechen. Lieber langfristig schauen, dann tragfähigen gemeinsamen Vorschlag erarbeiten, anstatt jetzt irgendwie einen Schnellschuss zu setzen. Fakt ist ja, dass die Voraussetzungen gut stehen, dass die Heilmittelerbringenden, wenn sich die Verbände nicht ganz doof anstellen, auch in den nächsten Jahren einen Heilmittelerbringersitz bekommen werden. Ein Problem, was du noch gar nicht angesprochen hast, Ralf, und was quasi die Verbändelandschaft bewegt, das ist also quasi aus meiner Sicht noch ein Punkt, der vor dieser Diskussion, wie machen wir das denn jetzt, zu klären ist, und das ist die Finanzierung. Weil es ranken sich alle möglichen Mythen um den Sitz im GBA, wo quasi behauptet wird von mancher Seite, das wäre ja so wahnsinnig teuer und das würde ja, was weiß ich, eine halbe Million kosten, dass die, also für einen Sitz sozusagen, den man sich im GBA dann sozusagen erkaufen müsste. Dieser Meinung teile ich nicht, aber ich wollte nur kurz quasi warum ist der Fokus da ein anderer offensichtlich?
Ja, gut. Das hat Christine Vogler ganz gut erklärt. Die hat sozusagen deine Argumente auch schon so ein bisschen beantwortet. Die hat gesagt, sagt sie, natürlich ist das, was wir jetzt kriegen über dieses Gesetzgebungsverfahren, weit weg von dem, was ich haben möchte. Aber sie hat so ein bisschen mit dem besser der Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach argumentiert und hat gesagt, ich nehme das und freue mich darüber, dass es da ist. Und sie hat auch gesagt, ja, wenn man da Arbeit machen will, dann braucht man Geld. Wir nehmen alles Geld, was wir kriegen können. Und natürlich können wir sagen, das ist zu wenig, aber das Argument wird natürlich nicht gehört. Insofern ist unser Job mit dem aus dem wenigen, was wir dann haben und aus den wenigen Möglichkeiten, die wir da haben, das Beste zu machen.
Ne? Ich glaube, wir haben da insofern quasi ein Missverständnis. Worum geht's gerade? Es gibt Behauptungen seitens anderer Verbände, die sagen, den Sitz im GBA bekommen wir, wenn jetzt die Ampel sagen würde, jo, alles klar, ihr kriegt jetzt auch einen Sitz. Dann müssten die Heilmittelerbringerverbände eine 500.000 locker aufbringen, um diesen Sitz zu finanzieren.
Ja, aber das muss man nicht mal kommentieren, das ist Unfug.
Das ist einer der großen Blocker seit vielen, vielen, vielen Jahren. Ich kann mich entsinnen, dass diese Argumentation schon 2014 kam, als das erste Mal losging, so ein bisschen eben einen Sitz im GBA zu fordern. Da haben alle zu dem Zeitpunkt quasi vertretenen Heilmittelverbände teilweise unabhängig, teilweise miteinander abgesprochen, argumentiert, halten wir für äußerst gefährlich. Uns reicht das Stellungnahmerecht, weil alles andere wäre quasi finanzieller Ruin der Verbände. Also wisch das nicht vom Tisch, weil dieser Mythos ist sehr, sehr stark in den Verbänden vertreten.
Ja gut, aber also das ist so offensichtlicher Quatsch, dass man sich die Haare raufen mag. Wer sowas sagt, sucht ein Argument, um keine Verantwortung übernehmen zu müssen, würde ich mal behaupten. Dann könnte man ja sagen, okay, kann es denn sein, dass die Heilmittelerbringer tatsächlich ganz zufrieden sind mit dem Stellungnahmerecht mehrheitlich und sagen, wir wollen gar keine Verantwortung übernehmen?
Ich nehme das insofern anders wahr, weil erstens, wenn man es eben auch da historisch mal anschaut, also braucht man nur mal das Internet quasi zu bedienen und mal zu schauen, was für Suchtreffer erhält man denn, wenn man so schaut, welche Demonstrationen gab es, welche Briefe sind geschrieben worden, und wir als Verband logischerweise, ne, kennen auch da diese Haltung der unserer Mitglieder, die natürlich sagen, natürlich brauchen wir Mitbestimmungsrecht. Auf der anderen Seite muss man sagen, und du hast vorhin auch etwas von der quasi Vertretung, von der prozentualen Vertretung der Therapierenden gesprochen und gesagt, Mensch, die anderen seien irgendwie besser organisiert und die Therapierenden eben viel, viel, viel weniger. Würde ich jetzt mal dahingestellt lassen, dass es nur 30% sind. Aber du hast sicherlich recht, dass der Organisationsgrad schlechter ist als in manch anderen Gesundheitsberufen. Mhm. Und das hat aus meiner Sicht, aufgrund der Erfahrung, die ich jetzt seit mehr als 20 Jahren habe, dass das auch daran liegt, dass nicht bekannt ist bei den Therapierenden, wie werden eigentlich Entscheidungen im Gesundheitswesen getroffen? Das muss man ja erstmal verstehen. Warum wollen wir überhaupt einen Sitz im GBA? Was heißt denn das? Was macht denn der GBA überhaupt? Und zu dieser Beschäftigung kommen viele Therapierende, selbst wenn sie sich interessieren, dafür gar nicht, weil sie eben weiterhin im Hamsterrad drin sind. Da sind wir bei weiterhin nicht angemessenen Vergütungen und.
Diese ganzen Demonstrationen des Engagements der Mitglieder hat sich letztendlich an den Honoraren entzündet. Und als die Honorargeschichte einigermaßen im Griff war, jedenfalls, also ob es angemessen ist oder nicht, wo man dahingesetzt stand, aber als es einigermaßen gelaufen war, war Schweigen im Walde. Und da läuft gar nichts mehr politisch. Ja. Also, und da sehe ich auch nicht, dass da Leute sagen, oh, ich will aber unbedingt das hier ändern. Dabei wäre das natürlich ein Mega-Hebel. Ne? Also im Heilmittelkatalog könnte man, wenn man im GBA wäre, könnte man den völlig neu strukturieren und Diagnosen bezogen strukturieren und man könnte Blankoverordnung als Standardverordnung einführen, ohne dass man das hinterher mit den Kassen darüber diskutieren könnte. Der Hebel ist schon gigantisch. Aber vielleicht hast du recht. Vielleicht müssen wir einfach mit den Leuten noch mehr reden darüber, was hätte das für Vorteile.
Es ist aus meiner Sicht wirklich sehr gängige Meinung, dass die Anpassung über das TSVG als eben im Omnibusverfahren und dann nochmal mit den Anhängseln der Heilmittelerbringenden zwei Ursachen hatte im Kernfokus. Das eine war ein wirklich öffentlich kundgetanes Interesse und ein Bedarf seitens der Therapierenden, der ist super wichtig. Es ist immer das, was Politiker sagen. Es muss öffentlich werden. Wo stehen die Leute? Wo sind die Leute? Wer sagt denn das? Und Sprachrohr dann für die Umsetzung, das sind die Verbände. Es braucht also beides an der Stelle, um politische Veränderungen herbeizuführen.
Okay, Christine, vielen Dank. Das hat hoffentlich allen Leuten klargemacht, wo du stehst, was für Fragen man da diskutieren kann. Vielen Dank, dass du Zeit für mich hattest.
Danke, Ralf.
Das war UP Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sprechen hier über Praxismanagement, Praxisalltag, über Teamführung und über Fragen zur Zukunft der Heilmitteltherapie. Immer donnerstags kannst du eine neue Folge hören, dort, wo du deine Podcasts am liebsten hörst. Folg uns und teil uns auf Instagram oder Facebook und hinterlasse uns deinen Kommentar und deine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.